Deutschlandfunk, Kultur heute.
Bauten aus der Zeit des Nationalsozialismus, die sind ein schwieriges Erbe, um das oft gestritten wird. Beispielhaft lässt sich das am Haus der Kunst in München ablesen. Zusätzlich gibt es Architektur und öffentliche Räume, die durch die Nationalsozialisten ideologisch aufgeladen wurden, so wie die 1730 fertiggestellte Garnisonkirche in Potsdam, in der Hitler und Reichspräsident Hindenburg am sogenannten Tag von Potsdam am 21. März 1933 den Reichstag eröffneten. Um den Wiederaufbau der Garnisonkirche, die 1945 ausbrannte und 68 gesprengt wurde, gibt es immer wieder Streit und öffentliche Debatten, denn in rechtsradikalen Kreisen gilt die Kirche als Prestigeobjekt. Auch auf dem gestern Abend eröffneten Evangelischen Kirchentag ist das ein Thema. Die Martin-Niemöller-Stiftung sucht dort Unterzeichner für ihre Resolution »Christen brauchen keine Garnisonkirche«. Parallel dazu läuft eine Debatte um rechte Räume, die die Architekturzeitschrift Arch Plus angestoßen hat. Architektonische Räume, die ideologisch rechts aufgeladen sind. Über das Wiederaufbauprojekt der Garnisonkirche und den Protest dagegen habe ich mit dem Architekturtheoretiker Philipp Oswald gesprochen. Bislang ist ja lediglich der Wiederaufbau des 90 Meter hohen Turms finanziert, vor allem mit Spendengeldern. Warum also so viel Aufregung?
Naja, der ist schon der Mythos im Raum. Also Spendengelder sind bisher sehr wenig geflossen. Es ist im Wesentlichen finanziert durch das Bundeskulturministerium, durch einen Kredit der Evangelischen Kirche und Spenden nur in sehr geringem Maße. Und es ist auch noch nicht ausfinanziert. Die Stiftung hat nur Geld, um den Rohbau zu machen. Für die ganzen Schmuckelemente, die aber schon hergestellt werden, fehlt noch eine Finanzierung. Die Aufregung ist tatsächlich, weil es so ein politischer Symbolort ist, aber das bezieht sich beileibe nicht nur auf den Tag von Potsdam oder den sogenannten Tag von Potsdam. Das geht leider deutlich weiter zurück. Und da muss man einfach.
Weil es eine Militärkirche ist.
Ja, und da nimmt sozusagen das Unheil seinen Ausgang. Also das ist von Anfang an eine Militärkirche und eine Staatskirche, also für diese unheilige Allianz von Kirche, Staat und Militär steht dieser Ort. Und das hat halt Folgen, dass es schon in der Zeit des Wilhelminismus die Kolonialkriege dort gefeiert worden sind. Also die Soldaten, die ausruckten, um den Boxeraufstand in China niederzuschlagen oder den Völkermord in Afrika an den Hutu und Namara zu vollziehen, die sind dort gesegnet worden. Und was dann halt besonders schlimm ist, er war der rechtsradikale Identifikationsort während der Weimarer Republik. Also die ganzen rechtsradikalen republikfeindlichen Kräfte haben sich dort immer wieder offiziell getroffen und haben das eben halt als ihren Identifikationsort gemacht. Und das ist halt etwas, was man sagt immer, das geht nur in Anführungsstrichen um den Tag von Potsdam, aber das ist eigentlich, was dieses Problem dieser Kirche ausmacht und was die Wiederaufbaubefürworter überhaupt nicht reflektieren, auch nicht thematisieren. Sie stellen die Kirche immer sozusagen als ein Opfer dar.
Man könnte die Kirche auch unter anderen Aspekten sehen, als wichtiges Haus für Kirchenmusik zum Beispiel, in dem schon Johann Sebastian Bach gespielt hat, in dem außerdem der erste frei und demokratisch gewählte Magistrat tagte. Was denken Sie darüber?
Sicherlich lässt sich die Geschichte eines Ortes nicht auf einen Punkt reduzieren. Und es gibt natürlich auch positive Aspekte in der Geschichte dieses Kirchenbaus. Es ist auch eine wichtige Barockkirche. Also die Architektur hat hohe Qualität, das ist gar keine Frage. Das Problem setzt an zwei Stellen. Das eine, dass sozusagen die Befürworter des Aufbaus eine sozusagen wortwörtliche, bildgleiche Rekonstruktion machen wollen. Also es geht darum, dass es überhaupt keine Distanznahme gibt. Und das ist etwas, was ich hier erwarten würde, weil ich es falsch finden, wenn wir uns als Gesellschaft bruchlos in so eine Geschichte stellen. Und das Zweite hat natürlich auch was mit der ganzen inhaltlichen Konzeption und der Trägerschaft und den involvierten Akteuren zu tun, die Kritik.
Jetzt fordert ja die Martin-Niemöller-Stiftung, um nochmal auf die Spendengelder zurückzukommen, von denen Sie gesagt haben, das sind gar nicht so viele, aber die Martin-Niemöller-Stiftung fordert, dass die offengelegt werden. Warum eigentlich?
Ja, die Stiftung, wenn man sie anfragt, und ich habe das selber auch erlebt, gibt keine Rechenschaft darüber, wie sie sich finanziert, woher die Gelder kommen.
Und also Sie meinen jetzt die Stiftung für die Garnisonkirche?
Ja. Die Stiftung für die Garnisonkirche gibt darüber keine Auskunft, was ich schon sehr problematisch finde, weil es ja unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten mit Bundesgeldern, also mit erheblichen Steuergeldern, 12,5 Millionen, kommt, dass da kein Druck ist, sozusagen einfach mal die Finanzen offenzulegen. Das findet nicht statt, das verweigert man. das muss man vielleicht auch mal sagen, die Initiation dieses Projektes kam durch einen rechtsradikalen Bundeswehroffizier, Michael Klar, der das Projekt über 2 Jahrzehnte betrieben hat, mit Unterstützung von CDU und SPD aus Potsdam. Und der hatte 6 Millionen Euro zusammengesammelt. Dann gab es eine Übernahme des Projektes durch die Kirche, was aber nicht im Konflikt oder einer klaren Grenzziehung erfolgte, sondern die Kirche hat versucht, sozusagen das Projekt zu modifizieren. Das hat Herrn Klar verstört, aber er hat gleichwohl die Gelder, die er hatte, nicht, also sagen, die hat er dann nicht mehr für dieses Projekt, sondern für andere Kirchenprojekte zur Verfügung gestellt. Und die Kirche hat dann ihrerseits genau in diesem Volumen einen Kredit der Stiftung Garnisonskirche gegeben.
Aber wie erklären Sie sich dann, dass die Kulturstaatsministerin oder das Ministerium für Kultur und Medien 12 Millionen Euro dazugeschossen hat?
Ja, das finde ich erstaunlich und ich denke, wir brauchen wirklich mal eine, also es gibt ja eine sehr scharfe Debatte in Potsdam darüber und ich finde, es fehlt tatsächlich einer auf Bundesebene ein Streit. Ich habe Frau Krüth das auch dazu angesprochen, ihr war das, ist das Projekt nicht angenehm, sie hat es von ihrem Vorgänger übernommen, also sie identifiziert sich nicht mit dem Projekt, umso erstaunlicher ist es, Herr Steinmeier von sich aus die Schirmherrschaft übernommen haben. Ich denke, auf ihn ist zurückzuführen, dass es einen wissenschaftlichen Beirat gibt, um da irgendwie eine Versachlichung hineinzubringen, aber der wissenschaftliche Beirat spielt toter Mann. Ob die Martin-Niemöller-Stiftung oder ich oder andere sich an den Beirat wenden mit kritischen Fragen, bitten um Auskunft, man bekommt keine Reaktion, kein Gesprächsangebot, nichts.
Nun ist die Debatte auch deswegen eine im Moment virulent geführte, weil die Zeitschrift Arch Plus in ihrer aktuellen Ausgabe über rechte Räume schreibt. Darüber, dass rechte Ideologie eben auch durch Architektur transportiert werden kann. Würden Sie die Garnisonkirche auch dazu zählen?
Ich würde die Garnisonkirche mehr als die Beispiele, die da im Heft genannt sind, dazu zählen oder wie manche Beispiele. Es gibt ja so Orte wie Hitlers Geburtshaus, Mussolinis Geburtshaus, das Grab von Franco. Das sind, sagen, Pilgerstätten der Rechtsradikalen. Und die Garnisonskirche lässt sich natürlich nicht auf so einen Aspekt reduzieren, aber sie ist, hat auch diese Funktion. Ich habe es ja geschildert, was die Kolonialkriege betrifft, was die Weimarer Zeit betrifft. Und deswegen ist es für mich völlig indiskutabel, einen solchen Ort ohne Reflexion dieses Erbes, dieser Dimension in dieser Zeit zu errichten. Und ich werfe den Akteuren vor, dass sie keine klare Abgrenzung nach rechts machen.
Im Editorial der neuen Ausgabe von Arch Plus, da heißt es, in ihrem Triumphzug führt die neue Rechte als Beute die Baukultur als identitätspolitisches Programm mit. Wie sehen Sie das? Gibt es eine ideologische Unterwanderung durch Architektur?
Nein, in dieser Zeitschrift wird manchmal deutlich übers Ziel hinausgeschossen, obwohl ich sehr dankbar bin, dass es dieses Heft gibt. Ich glaube, wir müssen unterscheiden auch einfach zwischen rechtsradikal und rechts. Natürlich haben wir in den letzten 2 Jahrzehnten eine deutliche Verschiebung von Diskursen in eher Renationalisierung und auch in konservativ, in Anführungsstrichen, Tendenzen erfahren. Wenn wir jetzt den Architektur- und Städtebaudiskurs nehmen, nehmen wir die Debatte in Berlin der 90er Jahre, wo es um den preußischen Stil und die berlinische Architektur gehen sollte. So war die damalige Behauptung. Also Identifikationsangebote, oder wir haben jetzt inzwischen ja auf Bundesebene wie auch in Bayern und in Nordrhein-Westfalen Heimatministerien, dann sieht man schon, dass sich die Debatte sehr verschoben hat und es ist natürlich darüber zu reden, was das ist. Ich sehe das als sehr problematisch an, aber das ist natürlich nicht rechtsradikal, aber es sind natürlich Modelle, die ich doch aus meinem Verständnis her doch sehr stark kritisieren würde.
Aber es gab ja in den vergangenen 2, 3 Jahrzehnten wirklich sehr viele Wiederaufbauprojekte. Also nehmen wir, wie Sie schon das angeführt haben, das Beispiel Berlin, also die Wiederauferstehung des alten Preußen. Dann Dresden natürlich, Frankfurt, die neue alte Frankfurter Altstadt. Potsdam kann man da auch nennen. Inwiefern muss man da vielleicht auch unterscheiden? Also die sind ja nicht alle gleich, diese Wiederaufbauprojekte.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist völlig klar. Ich war auch ein großer Kritiker und bin ein großer Kritiker des Berliner Schlossprojektes. Aber das mit der Garnisonskirche ist eine ganz andere Qualität. Es sind ja alles Versuche, kulturelle Identifikationsangebote zu machen. Jetzt kann man darüber sich streiten, was da für Ideen mit verbunden sind. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass das alles stattfindet in einer politischen Entwicklung, die eigentlich den Neoliberalismus gepusht hat im Sinne von Privatisierung öffentlichen Eigentums, Privatisierung von sozialen Wohnungsbaubeständen, Privatisierung von öffentlichen Infrastrukturen und ist insofern eine Doppelpolitik. Wo es sozusagen eine wirtschaftliche Liberalisierung gibt zum Benefit von einigen und zum Schaden von vielen und gleichzeitig eine sehr konservative kulturelle Ausrichtung. Und das ist ein Modernisierungsmodell, was ich sehr problematisch finde, wenn man sozusagen mit Symbolpolitik versucht, Gemeinschaft zu formulieren und gleichzeitig eigentlich, was den Alltag ausmacht, dereguliert. Und da bin ich ein sehr scharfer Kritiker von. Und dafür, denke ich, müssen sich alle diese Projekte, muss man in diesem Zusammenhang sehen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Rekonstruktion. Es ist eher dann eine Frage, wie man rekonstruiert, wie man sich mit einer Vergangenheit ins Verhältnis setzt. Ich habe hohes Verständnis dafür, dass man Stadtreparatur macht. Natürlich sind die Kriegsschäden in den deutschen Städten enorm. Und es gab auch in der Nachkriegsmoderne viele schwierige städtebauliche Entscheidungen. Aber dieser Umgang mit Geschichte ist für mich inakzeptabel.
Sagt der Architekturtheoretiker Philipp Oswald. Die Resolution der Martin-Niemöller-Stiftung gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche ist übrigens nicht bindend.